Ja, das ist Nebelspalter.ch mit der SOMM-Show und heute wieder einen ganz guten Gast, der Hans-Uli Bigler, Direktor vom Gewerbeverband. Hans-Uli, danke, dass du da bist.
Genau, danke.
Der Hans-Uli Bigler hat natürlich schon einen Grund, dass wir jetzt miteinander reden. Das ist die Wahlen in Zürich stehen an und Hans-Uli Bigler ist Kandidat für den Kantonsrat in Zürich. Er ist ehemaliger Nationalrat und wie gesagt Direktor vom Schweizerischer Gewerbeverband, einer der grossen, wichtigen Wirtschaftsverbände von diesem Land. Er ist ausgebildeter Ökonom, Oberst im Generalstab und kommt aus Bern. Für das hat er nichts dafür, aber man muss halt mit dem Bürgerli leben. Nein, Kanton Zürich ist das Thema. Was läuft schief im Kanton Zürich?
Also vielleicht ganz schnell etwas zu Bern. Ja. Ich bin eigentlich ein Steuerflüchtling, weil die hohen Steuern im Kanton Bern habe ich nicht mehr vermögen.
Gratuliere, dann musst du jetzt aber bald auf Zug.
Und jetzt bin ich aber da eigentlich auch im Clinch, weil um auf die Frage einzusteigen, muss ich sagen, eines der Probleme, die wir in diesem Kanton haben, ist, dass wir zwar der Wirtschaftsmotor sind vom Land,
ja,
und müssen feststellen, dass wir steuermässig schlecht situiert sind. Einerseits für die Firma, aber noch viel mehr für Privatpersonen. Und dann sind wir in einem geografischen Wettbewerbsumfeld, wo es überhaupt kein Problem ist. Vierte Stunde, halbe Stunde, bist du in Zug, bist du in Schweiz. Mhm. Und zahlst viel weniger Steuern. Also ich glaube, dort haben wir ganz dringenden Handlungsbedarf. Und darum bin ich auch froh, dass der Regierungsrat Stocker als Finanzminister vom Kanton klar sagt, er will die Steuern senken, selbst jetzt, wo keiner Nationalbank gewinnen sich auch. Und das, glaube ich, ist ganz ein wichtiger Schritt. Also, anders gesagt, auf den Punkt gebracht, Zürich muss die Wettbewerbsfähigkeit im Steuerbereich markant verbessern.
Aber sag mal, das ist schon etwas, was mich irritiert. Den ersten Stocker kenne ich gut, dann von Wedischwil, der war dort Stadtpräsident, guter Stadtpräsident. SVP, deine Partei, du bist neuerdings in der SVP. Was läuft denn schief? Ich meine, Ernst Stocker ist für das verantwortlich, dass die Steuern so schlecht geworden sind. Oder wie würdest du es beschreiben?
Nein, es ist an und für sich nicht primär das Problem vom Finanzdirektor, außer dass er pushen kann, dass man weiter senken. Es ist vor allem einfach auch das Problem ganz allgemein, wie die Budget, die Globalbudget in diesem Kanton standkommen und wo man sich eigentlich alles leistet. Wenn wir jetzt schauen, das Energiegesetz, das neu ist angenommen worden, was da näher an Subventionen vorgesehen ist, an Auflagen, die Ausgabenposten, das belastet natürlich. Und ich glaube, wir müssen wieder zu einer Finanzpolitik kommen, wo man sich überlegt, was haben wir eigentlich für Einnahmen und was vermögen wir und wo ist Eigenständigkeit, Selbstverantwortung und unternehmerisches Verhalten gefragt?
Du hast schon gesagt, Energiegesetz, aber wo soll der Kanton sparen? Ich bin ja absolut für Steuersenken unbedingt dringend. Mir lange sagen sie mir auch, also das mit der Flucht ist noch nicht ein Thema, aber ich finde es, ich meine, ich kenne ganz viel, du auch, Unternehmer, Manager, auch gute Firmen, die einfach gehen und das holt man ja dann nie mehr zurück, das ist auch wichtig, oder? Und ich meine, Kanton Bern haben wir erwähnt, dort ist die schiefe Ebene schon lange eingebaut, aber wo kann man sparen?
Ich glaube, es geht vor allem darum, zu überprüfen, wo hat man Subventionen, wo kann man da gezielt reduzieren. Also ich das Energiegesetz habe ich genannt. Mhm. Es geht sicher auch darum, dass man schlanke Verwaltungen aufstellt und sich überlegt, was man dort von den Abläufen her besser machen kann. Ich meine, wenn man in der Stadt innen sagt, wir wollen gar nicht irgendetwas machen, um Prozesse zu vereinfachen und man nachher im Kanton feststellt, wie gross die Verwaltung heute ist, dann haben wir dort sicher noch Handlungsbedarf und können wir schlanker werden.
Aber das ist auch so ein Thema, oder? Meine, letztlich im Parlament haben die bürgerlichen knappe Mehrheit, je nachdem, wie die GLP sich verhaltet. Aber eigentlich ist das ein bürgerlicher Kanton seit langer Zeit und trotzdem das Staatswachstum.
Der Kanton ist bürgerlich. Ob GLP bürgerlich ist, wäre normal eine separate Position. Wir haben im SGV das Ranking gemacht für KMU-Freundlichkeit. Mhm. Dort ist das Abstimmungsverhalten Mitte links. Mhm. Wobei zum Teil es auch Unterstützung gibt von bürgerlichen Anliegen, aber eine bürgerliche Allianz haben wir nicht. Und darum ist es, glaube ich, enorm wichtig, dass wir wieder eine bürgerliche Mehrheit herbringen in diesen Kantonsratswahlen.
Wo unabhängig ist von der GLP, wo man einfach die traditionell bürgerliche Parteienmehrheit wieder haben. Wie ist die Prognose? Hast du ein gutes Gefühl, oder? Meinst
du? Es hängt enorm davon ab, wie es gelingt, auf der bürgerlichen Seite zu mobilisieren. Das scheint mir ganz wichtig zu sein. Man stellt immer wieder fest, in diesen Kantonsratswahlkämpfen, die sind verglichen mit den nationalen Wahlen, ändern ein bisschen, gehen die Jungen am Radar durch. Weil wahrscheinlich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger viel zu wenig realisieren, wie wichtig das ist und wie viel Arbeit das geleistet wird, die nach anderen Rahmenbedingungen geprägt wird und was darum geht, dass man entsprechend eben die bürgerliche Haltung durchbringt. Und darum, glaube ich, ist der wichtigste Aufruf der, geht an die Urne, wählt die Liste 1 oder wählt bürgerlich.
Mich dünkt einmal, fehlt es auch wie ein bisschen so am politischen Verstand. Also, ich meine, dass sogar eine freisinnige Zürich-Zeitung im Prinzip sagt, ja, Silvia Steiner sollte man eigentlich nicht mehr weiter unterstützen. Und dann einfach die zwei FDP-Kandidaten erwähnt werden, die gut sein sollen. Was indirekt dann heisst, ja, wir verlieren die Mehrheit im Regierungsrat. Wenn Silvia Steiner, ich habe auch Kritik an Silvia Steiner, aber letztlich ist sie bürgerlich. Und wenn die nicht mehr da ist, dann haben die Linken einfach Mehrheit. Und der Mario Fier vor allem ist nachher das Zünglein an der Waage. Wie bringt man das an, dass die Bürgerlichen wieder das Bewusstsein haben, hey, wir müssen nicht immer mit allen einverstanden sein. Ich meine, du bist von der FDP zur SVP gegangen, das ist ein Kapitel für sich, der kalte Krieg immer zwischen diesen zwei Parteien, wo jetzt nicht mehr so wahnsinnig ist, muss man auch sagen. Aber wie bringt man das an, dass die bürgerlichen Wähler wieder merken, hey, einmal musst du einfach mal bürgerlich wählen, weil was ist denn besser, Martin Neukomm oder Silvia Steiner?
Also das ist ja primär ein Problem von der NZZ und insofern kann man es nicht einfach den Bürgerlichen zuschreiben, dass sie das nicht würden verstehen. Im Gegenteil, ich glaube, wenn man die Umfragenwerte anschaut, die jüngsten, dann ist das tatsächlich, wie du sagst, wenn Silvia Steiner nicht mehr sollte gewählt werden, dann haben wir drei Bürgerliche, wir haben drei Linksgrüne und der Mario Fehr hat im Prinzip, wie man so schön sagt, den Fick und Mülli und kann im Prinzip der Kanton praktisch im Alleingang regieren, indem er wahlweise auf die eine oder andere Seite geht. Und darum ist es entscheidend wichtig, dass die bürgerlichen Regierungsräte unterstützt werden. Wichtig ist, dass Silvia Steiner wiedergewählt wird. Und am Schluss ist es natürlich so, das muss man, glaube ich, auch zugestehen, Bildung ist ein relativ schwieriges Dossier, nämlich in dem Sinn schwierig, jeder und jede weiss etwas dazu. Jetzt sagen wir, sie alle mal in die Schule gegangen, ja, wir wissen, wie das geht, oder? Und letztlich sind die Bildungsfragen natürlich nicht so einfach. Also, es ist relativ komplex. Mhm. Und ich glaube, das muss man Frau Steiner auch attestieren. Sie hat einiges gemacht, wo an Verbesserungen gebracht hat. Sie hat namentlich auch im Rahmen von dieser ganzen Covid-Krise, und das finde ich extrem wichtig, hat sie zustande gebracht, dass man mit der Digitalisierung die Kinder können weiter ausbilden, auch zum Teil aus dem Homeoffice raus. Und damit man nicht einfach wie soll ich dem sagen, quasi eine Corona-Generation hatte, die geschädigt ist und Ausbildungsjahr verloren hat. Und das muss man, glaube ich, schon würdigen und nicht einfach, ja, Kritik in den Vordergrund stellen. Und man kann immer verschiedene Sachen unterschiedlich machen, das ist aber eigentlich in jedem Departement so.
Ich finde, bei der Bildungspolitik ist das sowieso so, eben, das ist jetzt, meiner Meinung nach, hat man seit etwa 30 Jahren viel Weichen falsch gestellt, und zwar nicht nur im Kanton Zürich, sondern auch in der ganzen Schweiz. Und im Kanton Zürich, ja, finde ich, der Ernst Bouchard ist nicht eine glückliche Ära gewesen für Bildung. Aber eben, das kann man nicht alles der Silvia Steiner anlasten und man kann es auch nicht so schnell jetzt korrigieren. Aber wenn du jetzt dir überlegst, die Bildungspolitik, die ja für den Kanton wahnsinnig wichtig ist, und da hat er auch viel Spielraum, vergleichsweise, was muss man machen? Was müssen wir an Reformen unternehmen?
Also der Reformstau im Kanton Zürich ist noch viel weiter zurückgegangen, indem er nämlich beim Regierungsrat Gilgen angefangen hat und der Regierungsrat Bouchard hat noch anfangen zu korrigieren und über das kann man diskutieren und dann ist irgendwann Silvia Steiner gekommen. Ich glaube, ganz wichtig ist mir, dass man die Situation mal anschaut. Ich fange jetzt oben an bei den Lehrerinnen und Lehrern. Also, ich stelle fest, die sind extrem administrativ beansprucht. Also, die können sich gar nicht mehr wie wir in der Wirtschaft sagen, aufs Kerngeschäft konzentrieren, nämlich auf Pädagogik und auf Methodik und auf die Stoffvermittlung, sondern die haben jegliche administrative Geschichten, die sie abarbeiten und wo Zeit aufwendig ist. Und da glaube ich, da braucht es eine Diskussion, wie man entsprechend vorgehen will. dann sollte ich ja eigentlich die Schule vorbereiten für das Leben und damit auch für die Arbeitswelt. Und darum glaube ich, bei allen humanistischen Aspekten müsste vermehrt auch wieder der Aspekt reinkommen, dass halt in der Wirtschaft, in der Arbeitswelt auch Leistung zählt, dass man Resultate muss erzielen. Und da glaube ich, ging es darum, eine bessere Balance zu finden, dass Jugendliche feststellen, dass ja, halt nachher eine andere Situation läuft. Und dann gibt es verschiedene Fragen, die uns beschäftigen im Rahmen von der Berufsbildung. Ich höre von ganz vielen Lehrbetrieben, wo mir die ausbildenden Unternehmer sagen, es ist verrückt. Die Schülerinnen und Schüler, die von der Schule herkommen, die können nicht mehr lesen, rechnen, schreiben. Also eigentlich Basics. Mhm. Und das würde ich jetzt nicht einfach als Versagen von der Lehrerschaft orten, sondern es hat viel auch mit dem Lehrplan zu tun. Oder wenn man beispielsweise schon in der Primarschule sagt, es kommt gar nicht mehr darauf an, ob die Kinder falsch oder richtig schreiben, viel wichtiger ist, dass sie sich ausdrücken. Und dann kommen sie nach mehreren Jahren Primarschule, kommen sie in die Oberstufe und sind dort eigentlich noch nicht auf einem Stand, wo müsste sie sein. Und mit 15 werden sie zum Beispiel in der visuellen Kommunikation in Polygraphen müssen können schreiben, Mediamatiker müssen können Texte verfassen. Nein, keine Ahnung. Mhm. Und das sind Defizite, die ich glaube, die müssen wir beheben. Mhm. Und können sie nicht einfach nach oben verschieben, weil man damit natürlich das ganze Bildungssystem tut schwächen und letztlich nach oben tut nivellieren. Und das kann nicht das Ziel sein.
Ich muss auch sagen, jetzt einfach eben aus Sicht von einem Arbeitgeber in der Kommunikation. Ich meine, ich habe ganz, das ist genau, was du sagst. Da geht es aber um junge Journalisten, die wollen den Beruf vom Schreiben ergreifen und wirklich Orthographie ja, ein Fremdwort ist. Es ist ein Fremdwort, ja.
Das ist es, auch, ja.
Es ist wirklich etwas, ja, was sie nicht mehr beherrschen. Oder auch Assistentinnen, die einfach ja, viel E-Mails musst überprüfen. Und das kann es ja nicht sein, dass ich eben, dass der Steuerzahler so ein teures System baut und finanziert, wo er nachher, dann muss er nachher nachbessern. Aber ich glaube, es ist auch so, und das nimmt mich Wunder, wie man das nachher korrigieren kann. Es ist ja auch so ein bisschen wie eine Modeerscheinung, dass man so sagt, ja, das ist alles fast Sekundärtugenden. Weißt du eben, ja, es ist ja nicht so wichtig, ob es richtig geschrieben ist. Und zweitens auch, schön schreiben ist ja auch etwas, wo wir haben das noch müssen lernen. Ich habe wahnsinnig gelitten
am schönen Schreiben. Es ist noch Pünktchen am Schluss. Ja,
ganz schlimm.
Wenn man
ganz schlimm. Das ist dramatisch gewesen, ja, oder? Stimmt. Aber gleichzeitig muss ich sagen, wenn ich auch bei meinen eigenen Kindern schaue, die schreiben jetzt alle Blockschrift, wo nachher auch als 50-Jähriger noch ausgesehen ist wie ein Kindergärtner. Die Amerikaner haben ja das auch schon gemacht. Ja. Und die amerikanische Handschrift ist so etwas von infantil. Das nervt.
Also, du kannst noch so wüst schreiben, dass es aussieht wie eine Doktorschrift.
Das mache ich. Das ist ja mein Trick. Nein, aber, weißt, kann man es überhaupt korrigieren? Ist nicht irgendwie die Stimmung schon so stark, dass man sagt, eben, das sind alles so Sekundärtugenden und die sollen nicht so blöd tun in der Wirtschaft?
Ich glaube, das ist eine Problematik, die man jetzt nicht spezifisch am Kanton Zürich zuweisen, sondern es ist das Problem vom Lehrplan 21. Mhm. In dem ist übergegangen zu einer Kompetenzorientierung, was ich grundsätzlich sehr wohl gut finde. Wenn man aber sagt, nur noch Kompetenz spielt eine Rolle und das Wissen ist sekundär, dann haben wir eine einseitige Betrachtung. Ich glaube, es braucht, es ist wie bei Münzen, es hat zwei Seiten, oder? Es braucht Kompetenz, aber es braucht auch das Wissen. Also ich meine, als Journalist kannst du nur kompetent sein, wenn du fähig bist, entsprechende Texte so zu verfassen, dass du letztlich gelesen wirst, oder? Mhm. Und das ist Wissen, das ist Handwerk, das hat nichts mit Kompetenz zu tun. Dort ist für mich die Schwierigkeit, dass man viel zu stark, das ist auch die Begründung, warum dass man sagt, in der Primarschule musst du nicht mehr richtig schreiben, weil es geht um Kompetenz. Kompetenzen können einfach ausdrücken, wie und ob das richtig geschrieben ist oder nicht. Ist völlig egal.
Es ist auch so, dass, wie meiner Meinung nach, das Missverständnis zwischen Form und Inhalt. Also, dass du irgendwie sagst, ja, eben, Kompetenz oder Form ist nicht so wichtig. Einmal ist wichtig. Und das Inhaltliche nicht. Ich sehe das auch in der Geschichte kannst du nichts Vernünftiges irgendwie sagen, wenn du einfach nicht weißt, wenn die Französische Revolution war. Das musst du mal lernen, wenn. Und das sind Daten. Und das ist halt ein bisschen mühsam zum
Lernen. Du kannst
das
nicht einordnen.
Ja,
kannst du nicht weißt, einordnen. Was drumherum passiert ist. Wie willst du das Daten interpretieren?
Und das dunkelt mich fast in allen Themen, oder? Und die Schule hat wahnsinnig Tendenz eben, aus meiner Sicht viel mehr, da gehen wir jetzt auch ins Politische rein, Meinungen zu vermitteln und wenig Fakten. Und jetzt, wenn ich dich als Gewerbedirektor anspreche, oder? Wie stark findest du, tut unsere Schule eigentlich noch Verständnis für die Wirtschaft wecken? Wenn überhaupt. Wie beurteilst du
das? Das ist sehr unterschiedlich und es hängt natürlich stark auch vom Lehrer oder der Lehrerin ab. Ich meine, der Lehrplan lässt dort einen gewissen Handlungsspielraum offen. Und da haben wir gute Beispiele, wo wir feststellen, da wird wirklich gut vorbereitet. Was mir auch wichtig ist zu unterstreichen, das stelle ich jetzt breit fest, die Lehrer machen einen tollen Job, wenn es um Berufswahlvorbereitung geht. Also, dass Jugendliche dann wirklich eine Lehrstelle finden. Da ist sehr viel Verantwortungsbewusstsein dabei, sehr viel Unterstützung, auch Motivation. Ich meine, wenn die Jugendlichen plötzlich feststellen, ich bin jetzt nicht gefragt und ich brauche einen Absag, dass man wieder dahin geht, dass sie alles eigentlich auch, ja, in dem Sinn, erzieherische Massnahmen oder Erlebnisse und da braucht es wieder einen Schub. Und das machen die Lehrer gut. Dann gibt's natürlich auch die andere Seite, oder? Wo man nachher, sagt, die Wirtschaft will vereinnahmen und, man muss sich abgrenzen. Stellen allerdings fest, dass die Kritik eigentlich, verfehlt ist. Und ich stelle immer mehr fest, viel zu grösser Problem ist, dass grüne NGOs kommen und irgendwo mit der Thematik Klimapolitik, Klimawandel, mit einer politischen Agenda in die Schule reinkommen. Und dort ist es sehr viel schwieriger zu widerstehen und sich können, abzugrenzen. Also so gesehen würde ich eigentlich die kritische Problematik mehr in diesem Bereich sehen.
Ich glaube auch, dass die Wirtschaftsverbände und auch der Gewerbeverband da meiner Meinung nach zu wenig Druck machen. Also die NGOs haben wahnsinnige Präsenz jetzt langsam an der Schule. Ich stelle das an meinen eigenen Kind fest und den Wirtschaftsverband. Das würde kein Lehrer einfallen, dass er sagt, ja, ich lade jetzt mal den Gewerbeverband ein und die sollen mal erzählen, wie sie Klimapolitik anschauen. Das kommt gar nicht in Frage. Sondern immer die NGOs, die ja auch einfach ihre Position haben in der Klimapolitik, sind vertreten. Jetzt hast du vorher die Berufsbildung angesprochen und ich glaube, das ist eine grosse Sorge fürs Gewerbe, oder? Dass sehr viele Jugendliche ins Gymi wollen und die Eltern vor allem natürlich auch das wollen sicherstellen und dass viele Lehrstellen eigentlich offen bleiben. Was kann man da machen?
Es ist ganz wichtig, dass man den Beeinflusser der Jugendlichen, und das sind in erster Linie die Eltern, dass man den Eltern aufzeigt, wenn du in eine Berufslehre gehst, und dann ist der Lehrabschluss ist nicht einfach fertig, sondern es ist ein ganzer Karriereweg. Das heisst, von der Berufsbildung gehen wir nachher in die höhere Berufsbildung und kann dort tolle Ausbildungen machen. Das sind vielfach nachher ein Kader von der KMU und meistens gibt es aus denen heraus die Unternehmerinnen und Unternehmer. Und jetzt gibt es ein ganz einfaches Mittel. Oder? Wenn heute Eltern sagen, unser Sohn, unsere Tochter geht ins Gymi und nachher geht sie an die Uni und macht den Bachelor. Dann gibt es, ich weiss es nicht genau, aber Dutzende von möglichen Bachelor-Richtungen. Ich kenne es alle nicht genau, aber im Prinzip machst du einen Bachelor. Oder? Und die gleiche Ausbildung ist auch möglich mit der Berufslehre, indem man nachher noch eine Berufsprüfung machen kann. Nur die Titel, die tönen nicht so gut. Also ein Polier, der eine Berufsprüfung ist, das tönt nach Handwerk, oder? Und wir sind der dezidierten Auffassung, es ist ganz wichtig, dass man eine Aufwertung von der höheren Berufsbildung macht über den Titel. Für Berufsprüfungen Professional Bachelor und für höhere Fachprüfungen Professional Master. So, dass nachher Eltern können sagen, meine Tochter macht eine Berufslehre und nachher geht sie Richtung Professional Bachelor. Dann haben wir die Reputation, die es braucht. Dann haben wir den Karriereweg, den man aufzeigen kann. Und es ist im Übrigen ein verfassungsmässiger Auftrag, in dem der Gewerbeverband zustande gebracht, vor 15 Jahren, was die Verfassungsabstimmungen gegeben, akademische und berufliche Weiterbildung sind gleichwertig. Und das muss auch in den Titeln zum Ausdruck kommen. Das ist einfach ein Prestigefaktor. Das ist ein Faktor, der auf dem Arbeitsmarkt zählt und den wir anders müssen erleben. Ich bin auch froh, dass der Bundesrat ein paar Mal das erkannt hat und dass jetzt Arbeiten in die Richtung am Tun sind und dass wir die Diskussion führen können.
Wieso ist es eigentlich passiert? Wieso hat das so überhand genommen, dass die Leute finden, nur Gymi ist gut?
Ja, das ist eine jahrzehntelange Entwicklung. Ich darf daran erinnern, die Problematik, die hat der Gewerbeverband, jetzt muss ich ein bisschen historisch werden, aber das gefällt dir ja. Der Gewerbeverband hat die Problematik Anfangs 90er Jahre im letzten Jahrtausend aufgenommen, hat ein Konzept entwickelt, das vom damaligen Bundesrat de la Mura-Selig außerordentlich gelobt ist worden und gesagt, wir müssen die Lehre aufwerten, damit sie prestigemässig auf die gleiche Ebene kommen wie ein Gymi-Abschluss. Und dann hat man Berufsmatura eingeführt. Und dann haben wir gesagt, mit der Berufsmatura ist es wichtig, dass die nachher ans Tech können. Dann hat es noch Tech gegeben. Und weil das auch nicht gut tönt, hat man sogenannte Fachhochschulen gemacht. Das ist ein ganzes Programm. Und im letzten Schritt hat man dann, wie ich es gesagt habe, noch die Gleichwertigkeit von der höheren Berufsbildung mit der akademischen Weiterbildung hergebracht. So, und was ist jetzt passiert? Ursprünglich war die Idee, man kann eine Lehre machen und mit der Berufsmatura in die Fachhochschulen rein. Und die Fachhochschulen, die tun im Sinne der angewandten Forschung für Praxis von der KMU arbeiten. Und dort werden Praktiker für KMU ausgebildet. Unternehmen haben wir die Universitäten und dort wird akademisch für eine wissenschaftliche, akademische Laufbahn ausgebildet. Und wenn man jetzt die Entwicklung anschaut, dann haben sich die Fachhochschulen sehr nach zu den Unis hin entwickelt. Der erste Schritt, den die Dozenten, die es dann noch waren, haben gemacht, sie haben sofort umfirmiert, dass sie sofort Professoren wurden, obschon sie ganz andere Ausbildungswege hatten als ein Professor in der Universität, oder verschwiegen an der ETH. Und von der Forschung her ist es eben auch nicht die angewandte Forschung, die wir in den Fachhochschulen haben, sondern es geht zunehmend eigentlich auch Richtung Universitäten. Und wenn jetzt noch Diskussion geführt wird, ob man in den Fachhochschulen nicht auch ein PhD-Degree als einen Doktortitel einführen könnte, dann ist das die völlige Vermischung, oder? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir die Trennung wieder machen. Und dass wir feststellen, gleichwertig, aber anders. Und wir brauchen nicht noch Fachhochschulen, die quasi das Gleiche machen wie die Universitäten, sondern wir brauchen gleichwertige Fachhochschulen wie die Universitäten, aber die sich eben auf die angewandte Forschung konzentrieren, die sich eben auf die Berufswelt fokussieren und die von dort her eigentlich die zweite Bildungsrichtung, die völlig unbestritten ist, dass sie die sauber wahrnehmen.
Aber eigentlich muss man sagen, ist eben nicht aufgegangen. Also was der de la Mura so gelobt hat, also die ganze Entwicklung, die man gemacht hat.
Nein, die Entwicklung ist anfangs in eine falsche Richtung gegangen, das ist so, ja. Aber ich glaube, das Bewusstsein fängt an zu wachsen und, also natürlich gibt es Lobbygruppen, ich meine, alle Fachhochschulabsolventen, also jetzt ein bisschen hart gesagt alle, aber viele wollen natürlich, dass das aufgewertet wird, die Professoren wollen sowieso. Da gibt's dann ganz verschiedenste Überlegungen, die auch noch eine Rolle spielen. Aber von der Berufsbildungspolitik her muss es gelingen, dass wir das wieder auseinanderbringen.
Zurück zum Kanton Zürich. Klimaallianz, GLP, SP, GP, ich weiss gar nicht, die Alternativen, die gehören natürlich auch dazu. Meiner Meinung nach keine gute Bilanz. Wie bringt man die auseinander oder wie bringt man die weg?
Es muss meiner Meinung nach von der Bürgerlichen her und vor allem auch von der Wirtschaft her gelingen, dass man wieder aufzeigt, was heisst eigentlich Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist heute ein Begriff, der ist links konnotiert. Und da wird alles von der Ökologie subsumiert. Klimawandel, Umweltschutz, Recycling, Kreislaufwirtschaft und so weiter. Faktisch, wenn man in die Praxis hineinschaut, die Wirtschaft ist längstens grün. Ich bin jetzt dann 15 Jahre Vizepräsident von der Energieagentur der Wirtschaft. Dort haben wir ein Modell entwickelt, wo wir durch Beratungen die Energieeffizienz in den Betrieben verbessern. Und das sieht eben pro Betrieb völlig individuell aus. Mit der Energieeffizienzsteigerung gelingt es, dass man den CO2-Ausstoß reduzieren kann und dann ist man nicht mehr der Abgabe unterstellt und so kann man eigentlich mit dem Effizienzgewinn und mit der Einsparung von der CO2-Abgabe kann man kostenmässig eine verbesserte Situation herbringen. Das heisst, anders gesagt, man hat jedes Interesse als Unternehmer, dass man in die Richtung geht. Das ist eine ökonomische Überlegung. Mit der Reduktion von CO2 leistet man den ökologischen Beitrag. Und dadurch, dass man effizienter ist, ist man eben auch arbeitsplatzmässig gut aufgestellt, weil man wettbewerbsfähig ist. Und Nachhaltigkeit bedeutet genau diese Bereiche. Ökonomie, Ökologie und gesellschaftspolitisch. Und das muss man können überbringen und den Begriff Nachhaltigkeit wieder zurückerobern. Ich muss es so formulieren. Das ist nämlich seinerzeit 1991 an der Weltklimakonferenz in Rio vom damaligen Energiepapst Michael Kohn ist der dort eigentlich geprägt worden. Und der Begriff ist gut. Und die Balance ist auch gut, oder? Ich habe jedes Interesse daran, an einer gesunden Umwelt, aber ich habe das Interesse daran, dass die Wirtschaft und die Gesellschaft funktionieren. Und dass das Modell von der Energieagentur der Wirtschaft funktioniert, beweist Tatsache, nicht schön geistig irgendwo da von Weltverbesserung reden. Wir haben in den letzten 15 Jahren 780.000 Tonnen CO2 reduziert. Das heisst, das sind mehrere hundert Flüge rund um die Welt. Und haben vor allem auch sichergestellt, dass der Bund Zielsetzung, die in der CO2-Gesetzgebung in der Schweiz aufgelistet sind, dass die haben erfüllt werden können. Und dort haben wir sogar noch übererfüllt und können den Mehrausstoss vom Verkehr kompensieren. Also, von dort her ist es eigentlich ein beeindruckender Tatbeweis. Und das führt mich dazu, dass ich sage, die Wirtschaft ist grün und das ist Botschaft. Und wenn man das will stärken, dann kann man nur bürgerlich wählen, weil die bürgerlichen Parteien, die wollen Eigenverantwortung, die wollen unternehmerischen Handlungsspielraum, die wollen Initiativen in den Betrieben, Arbeitsplätze sichern. Und das hebt sich krass ab von dem, was links-grün will und wo die Klimaallianz jetzt zu Genüge durchexerziert hat. Ich meine, wir bekommen einfach Verbot, wir bekommen Auflagen, wir bekommen Vorschriften, wir bekommen neue Kosten. Und erreicht ist von dieser Seite, wenn man es dann eben misst, wie viel CO2 ist jetzt reduziert worden. Herzlich wenig.
Ich glaube, das muss man als Wirtschaft viel stärker im Vordergrund stellen. Dass man sagt, eben, Nachhaltigkeit ist gut, wir sind für nachhaltig, aber wir sind nicht für die Methoden, die Linken immer wieder vorschlagen,
also um das Ziel will, erreichen. Markus, wer will denn eine kaputte Umwelt? Genau. Wer will denn das? Niemand von
uns. Erstens will das niemand. Und das Zweite, was ich auch betonen würde, ist, nur Wohlstand sichert eine schöne, gute, saubere Umwelt. Ich meine, man sieht, die armen Länder sind die Länder, die die grössten ökologischen Probleme haben, weil sie es nicht leisten können, zu der Umwelt zu schauen. Sie müssen dann im Prinzip, eben, ich meine, in Afrika tut man Holz verbrennen wie wahnsinnig, aus Armut aus, und das ist für das CO2 Problem, ein viel grösseres Problem, als wir ein Kernkraftwerk bauen.
Also eigentlich geht es ja darum, dass man über Anreize schafft und eben nicht über Verbot. Und wir haben bewiesen über Anreize, dass man sehr wohl Ziele erreichen kann. Und das ist letztlich das, was zählt. Das andere ist...
Ich meine, man sieht es auch, oder? Da finde ich, würde ich auch deutlicher sagen. Man sieht ja in Deutschland. Man hat gesagt, das ist eine Energiewende, die soll zu mehr Nachhaltigkeit führen. Ja, was machen das die Deutschen? Sie verbrennen jetzt Kohle, Braunkohle sogar, um Strom überzukommen. Anstatt dass sie gesagt haben, wir bauen gescheite Kernkraftwerke aus. Das wäre viel nachhaltiger gewesen. Aber ich glaube, und das ist mir ein grosses Anliegen, und ich glaube, da haben wir ja auch an der Winterkonferenz vom Gewerbeverband ein bisschen angesprochen. Ich glaube, die Wirtschaft war schon zu vornehm für eine sehr lange Zeit. Man hat irgendwo immer wieder so die Begriffsbildung auch immer der Linken überlassen und hat gesagt, ja, Ökologie heisst eben Verbot. Das heisst eben, dass man gewisse Technologien nicht mehr darf haben und so weiter. Einschränkungen, sparen. Und eigentlich müsste die Wirtschaft viel stärker sagen, hey, nur Wohlstand.
Ja, selbstkritisch muss man wahrscheinlich schon sagen, dass man zu lang auf der Position verharrt ist, wo man das Gefühl hat, die Bevölkerung ist a priori wirtschaftsfreundlich und sieht, was die Wirtschaft braucht. Und da ist zunächst einmal zu sagen, es hat natürlich in verschiedenster Hinsicht kritische Ereignisse gegeben, die Bevölkerung und namentlich auch die Stimmbevölkerung nicht mehr einfach so abgehakt hat, sondern sich auch Überlegungen gemacht hat. Und ich bin völlig einverstanden. Es geht darum, aufzuzeigen, was man macht und eben die Begrifflichkeiten zurückzunehmen. Ich meine, die sind nicht einfach monopolisiert von einer Seite. Und dass wir auf der richtigen Schiene fahren, zeigt mir, wenn ich so ein bisschen das Medienecho auf der linken Seite anschaue, also da wird zum Teil Gift und Galle wird da ausgeleert, was mich bestätigt, doch, es geht genau, und es muss genau in die Richtung gehen. Und zu reklamieren, was wir, also im Positiven sind, was wir Positives machen und was der Beitrag ist. Darum bin ich auch froh, dass wir mit den 4 Dachverbänden, Bauernverband und die 3 Wirtschaftsdachverbänden, eine gemeinsame Kampagne haben unter dem Titel Perspektive Schweiz, wo es genau darum geht, die Themen aufzuzeigen. Mhm. Was ist denn der Beitrag von der Landwirtschaft, von der Wirtschaft, in Bezug auf Innovation, in Bezug auf Arbeitsplatzsicherung, in Bezug auf Berufsbildung, in Bezug auf wettbewerbsfähige Unternehmungen, Gross- und Kleinbetriebe, damit wir am Schluss in diesem Land Wohlstand haben. Mhm. Und du hast es gesagt, also uns geht es gut als Bevölkerung, wenn das Wohlstandsniveau stimmt und wenn alle davon profitieren können.
Und dann ist auch die Umwelt am meisten dient. Genau. Das finde ich auch ganz wichtig. Ich meine, wir haben die saubersten Gewässer von der ganzen Welt, weil wir eines der reichsten Länder sind von der Welt. Jetzt, du bist jetzt auch Gewerbdirektor, schon seit langer Zeit. Jetzt, wenn wir mal anschauen, den Zustand vom Gewerb im Kanton Zürich oder von der KMU. Jetzt, die Steuern haben wir schon erwähnt, wo nicht gut läuft. Aber was sind andere Sachen, wo du musst sagen, aus Sicht vom Gewerb, von der KMU, hat der Kanton Zürich systematisch oder bewusst eigentlich den Standort verschlechtert? Wo sind da noch grosse Probleme?
Also zunächst einmal möchte ich positiv anfangen und sagen, die Wirtschaft ist extrem resilient. Also wie schnell wir aus der Covid-Pandemie-Situation rausgekommen und eine Arbeitslosigkeit ist weg. Wahnsinn, also wir haben heute eine Vollbeschäftigung. Ja. Oder? Betriebe sind krisenfest. Mhm. Wenn man das Ganze anschaut, sind wettbewerbsmässig gut unterwegs. Und das spricht eigentlich zuerst einmal für die unternehmerische Innovationskraft, die in den Betrieben innen ist. Sei das der Chef, sei das die Angestellten. Also da wird wirklich gute Arbeit geleistet auf allen Stufen. Und jetzt, das Hauptproblem ist unverändert. Und ich höre das immer wieder. Ich bin vor der Woche am Neujahrsempfang von den Aargauer KMU und ich mache immer so eine Umfrage, wo der Schuh drückt. Und ich höre es auch hier im Kanton Zürich und ich höre es wirklich in der ganzen Schweiz hin. Das grösste Problem, das die Firmen haben, das ist die Regulierung, die man auferlegt. Mhm. Und jetzt muss man sehen, das ist ein spezifisches Problem von Klein- und mittleren Unternehmungen. Es ist weniger ein Problem von den Grossen. Mhm. Weil die Grossen sich mit Stab können, der Arbeit entledigen können. Hingegen, wenn du dir vorstellst, fast 90% haben weniger als 10 Angestellte. Das heisst, in diesen Kleinbetrieben ist der Chef verantwortlich für die Akquisition, für das Marketing, die Auftragsabwicklung, Buchhaltung, Personal, Lehrlingsausbildung. Und jetzt kommt plötzlich nach aussen eine Regulierungsvorschrift, was er darf und was er nicht darf machen, dann heisst das, dass man ihm eigentlich Fixkosten auferlegt, weil er muss ja dann die Regulierung bearbeiten. Ja. Und die Fixkosten sind unproduktiv. Das heisst, er ist in der Wettbewerbsfähigkeit ist er eingeschränkt. Und darum kämpfen wir mit Überzeugung seit Jahren dafür, dass die Regulierung abgebaut wird. Und ich rede hier von der unnötigen Regulierung. Mhm.
Mach mal ein Beispiel
von einer unnötigen
Regulierung.
Ein Beispiel, das wir hatten, ist, vor einigen Jahren hat man die Lebensmittelverordnung angepasst und dann hat man gesagt, jetzt müssen wir uns ausrichten auf die EU-Standards, so weit, so gut. Und dann haben wir die gloriose Idee gehabt im Bundesamt, wir tun schon gerade die zukünftigen Entwicklungen auch mit einbeziehen. Und hat nachher an einem Metzger Auflagen gemacht, wie er das Fleisch muss lagern, wie hoch Temperatur, Kühltemperatur darf sein, für das Fleisch zu präsentieren. Man hat dem Metzger, dem Bäcker Vorschriften wollen machen, wie Zutaten sind, wie viel Zucker, wie viel Salz, wie all diese Geschichten. Das kostet alles. Dann hat man gesagt, man muss zu jedem Produkt können sagen, wie ist die Allergieverträglichkeit und glutenfrei und Laktose und alles. Und für das musst du nachher Personal haben, die wissen, wie man das einstellen, die überwachen, dass die Prozesse stimmen, dass die gesetzlichen Auflagen erfüllt sind. Und das heisst, das sind zusätzliche Kosten. Also in der Zeit, wo die Aufgaben erledigt werden, kannst du im Laden nicht verkaufen, kannst die Aufträge in anderen Branchen kannst nicht abwickeln. Und das ist das, was wir an Regulierungskosten meinen. Und wir haben dann verträgliche Lösungen erarbeitet und auch mit dem zuständigen Bundesamt können durchbringen. Und heute ist es beispielsweise so, wenn du in eine Bäckerei gehst, kannst du Fragen stellen zu der Allergieverträglichkeit. Und es gibt jemanden, der dir Auskunft geben kann. Oder man tut es deklarieren mit einem Schildli. Aber man hat nicht mehr für jedes Produkt, dass man ganz genau, muss sagen, wo diese Problematik liegt. Und damit hat man eben die Prozesse vereinfacht. Weil, das ist ja klar, dass man etwas in die Richtung muss machen. Ist nicht die Problematik.
Aber ist ja auch kundenfreundlich, oder?
Ja, natürlich.
Ich möchte ja kundenfreundlich
sein. Marketing, Tool am Schluss, aber wenn man es eben überbordend macht, dann haben wir die Regulierungskosten. Und wenn es gelingt, in den Betrieben die Entlastung herzubringen, dann haben wir gesamtwirtschaftlich ein Wachstum aus eigener Kraft, wo wir die Produktivität der Betriebe steigern können. Dann reden wir nicht von Inflation, wir reden nicht vom Wechselkurs, wir reden nicht von Konjunkturentwicklung, sondern schlicht und ergreifend Entlastung der Unternehmungen und entsprechend Produktivitätssteigerung und Wachstum aus eigener Kraft. Und da kommen jetzt zwei Gesetze vom Bundesrat Parmelin. Und da ist für mich extrem wichtig, also ein Unternehmensentlastungsgesetz und eine Regulierungskostenbremse kommt im zweiten Quartal in die Kommission rein. Und da ist es extrem wichtig, dass namentlich auch die Volkswirtschaftsdirektion und der Regierungsrat insgesamt die Gesetze unterstützt und auf die Wichtigkeit hinweist, weil das ist dann ein Beitrag, der im Kanton Zürich eine sehr grosse Konsequenz
hat. Aber du sagst, es sehr viel läuft auf Bundesebene. Jetzt würdest du sagen, jetzt die ganze Regulierung, die eindeutig zugenommen hat und so weiter, ist das vor allem ein Problem vom Bund? Oder siehst du auch, der Kanton hat auch Spielraum und könnte auch Regulierungen reduzieren?
Ja, bei den kantonalen Gesetzgebungen ist zu überlegen, was man vereinfacht kann machen. Es ist aber dann vielfach auch eine Problematik, die natürlich auf der Gemeindeebene kommt. Also, wenn ich daran denke, die ganzen Parkplatzdiskussionen, oder was Stadt Zürich da letztes Jahr hat wollen, dass Gastrobetriebe ihre Bier, Schilder nicht mehr dürfen an den Hausfassaden anmachen, oder? Das sind so blöde, blöde Beispiele. Aber sie haben Konsequenzen und man überlegt sich gar nicht, was das nachher für einen Betrieb heisst. Oder wenn man flächendeckend Tempo 30 einführen will, das ist dann wieder eine kantonale Geschichte. Oder beides, Gemeinde und kantonal. Ja, ich meine, wenn du nachher im Ausbaugewerbe und im Baugewerbe mehr Zeit musst einsetzen für die Anlieferung, sagen, ja, das kostet alles. Das ist nie gratis, oder? Und dann einfach verkürzt argumentieren, flächendeckend 30 ist gut, weil dann wir weniger Lärmbelastung, ob schon wir jetzt fast nur noch ein Elektroauto haben. Die anderen Aspekte werden völlig.
Hast du das Gefühl, das ist ein Problem von den Politikern oder von den Bürokraten, dass sie das nicht sehen? Oder ist auch die Bevölkerung halt mittlerweile, ja, zum Teil halt so wirtschaftsfern, wie sie vielleicht im öffentlichen Sektor arbeiten, wie sie Studenten sind und so weiter und nicht mehr einen eigenen Betrieb haben und so weiter oder Angestellte sind in einer grossen Firma, dass es so das Grundverständnis für Kosten von Regulierungen nicht mehr da ist?
Nein, die Beispiele, die ich jetzt gesagt betreffen eigentlich Politiker.
Also sie wissen es nicht, Politiker wissen es nicht.
Ob sie es wissen oder nicht wissen, lassen wir mal offen. Ja, vielleicht ist es so, oder? Ja. Aber Politik hat sicher ist ein Hebel und der andere Hebel ist natürlich die Verwaltung selber. Was man nachher, und das ist ein bisschen eine schweizerische Eigenheit, oder? Wir neigen dazu, alles perfektionieren und ein Verwaltungsangestellter will ja einen guten Job machen. Also, kann ich sogar akzeptieren, oder? Aber irgendwo braucht es dort ein besseres Augenmass und Problematik ist ja bei den Verordnungen, kann Politik nicht mehr eingreifen, weil das die Domäne der Exekutiven ist. Und da glaube ich, da muss man sich die Überlegung machen, oder? Beispielsweise auch die Frage von einem Verordnungsveto. Ich weiss, dass man das hat im Kanton Solothurn. Das hat man gar nicht manchmal gebraucht.
Eben, das will ich gut sagen.
Mal.
Mensch, das schreckt
ab. Ja, ich sage dir darum, oder? Man hat es etwa in einem Halbdutzend von den Fällen gebraucht, aber es ist eine Art immer, ein Drohmittel gewesen, oder ein Damoklesschwert. Mhm. Also, man handelt als Politiker anders, wenn man weiss, das könnte im schlimmsten Fall passieren. Und darum finde ich das sehr wohl gut. Und, kann man nicht einfach sagen, je mehr, dass man es anwendet, desto
besser. Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen im Referendum, oder? Das Referendum wird ja nicht so viel angewendet.
In den früheren Zeiten.
Genau, in der früheren Zeit. Aber die Politiker haben immer gewusst, dass eben im Nacken und so könnte sein, dass das Volk anders entscheidet. Jetzt, der Wahlkampf im Kanton Zürich ist eigentlich recht ruhig, würde ich sagen. Oder habe ich da einen falschen Eindruck?
Das ist mir auch aufgefallen, aber vielleicht jetzt mit den eisigen Zeiten auf der Straße.
Nein, ist das?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Aber
oder hat es auch damit zu tun, dass eben, wir haben jetzt vorher auch ein bisschen von der Regulierung geredet und wir haben viel vom Bund geredet. Hat es auch damit zu tun, dass eben Kantone irgendwo halt gleich zu viel Zeug im Bund gehen und dass der Bürger.
Nein, ich würde sagen, es hat in meiner Beurteilung viel damit zu tun mit der öffentlichen Wahrnehmung. Mhm. Ich meine, die nationalen Themen, die sind täglich im medialen Fokus und im medialen Schaufenster. Mhm. Gemeinden sind Nachbarn bei uns. Also, da redest du mit in der Partei oder mit den Nachbarn oder mit Bekannten, redest du über die Probleme, da weisst du auch, was läuft und das interessiert ja wohl die unmittelbare Betroffenheit. Und die kantonale Ebene ist vielleicht für einen Bürger und Bürgerin fast ein bisschen theoretischer oder weit weg, wo man gar nicht recht sieht, was eigentlich geleistet wird. Und von dort her ist es auch schwierig, nachher über Themen zu diskutieren, weil irgendwo zum Teil das Fachwissen oder das Faktenwissen gar nicht so ist.
Gut. Jetzt würde ich sagen, ich wünsche dir viel Glück in diesen Wahlen. Ja. Ich bin sicher, das kommt gut.
SVP-Liste 1, Bezirk Affolter.
Genau, Bezirk Affolter bin ich nicht daheim, aber ich wünsche dir alles Gute.
Danke vielmals.
Danke für das gute Gespräch. Und wir hören uns wieder bei den nächsten Wahlen. Das sind die Nationalratswahlen. Nein. Aber das war die Sommershow vom Nebelspalter. Danke für die Aufmerksamkeit mit dem Hans-Ueli Bigler. Und wir hören und sehen uns wieder in nächster Zeit. Danke.